Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Und wie immer hoffe ich, dass ihr in den nächsten Tagen Gelegenheit habt, ein bisschen durchzuschnaufen und auszusteigen aus dem Hamsterrad des Alltags. So oder so ist es schön, dass ihr euch die nächste Stunde schenkt. Wir sprechen nämlich heute über Reichtum. Und ich meine dabei nicht den auf der Bank, sondern ich spreche natürlich vom inneren Reichtum. Reichtum, der nicht vergänglich ist oder der Inflation zum Opfer fällt, sondern Reichtum, der uns wirklich nachhaltig erfüllt, der uns durchs Leben trägt, ein Fundament ist, uns zufrieden macht und den theoretisch jeder von uns erreichen kann, und zwar ohne dafür 80 Stunden die Woche zu schuften. Reich wie Buddha heißt das neue Werk von Bernhard Möstl. Viele Jahre hat er in Asien gelebt, ist tief in die Philosophie des Zen-Buddhismus eingetaucht, hat von Shaolin-Mönchen und großen Meistern gelernt und teilt sein Wissen und seine Erfahrungen seit nun über 30 Jahren mit vielen tausend Menschen. Bis heute hat er 15 Bücher geschrieben, die teilweise in 13 Sprachen übersetzt wurden und sich über 1,5 Millionen Mal verkauften. Wir können viel von ihm lernen und ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch mit Bernhard Möstl. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich freue mich so sehr, dass wir in der kommenden Stunde ein bisschen über eine für mich der faszinierendsten Kulturen oder Philosophien auf diesem Planeten sprechen, denn eine Religion ist es nicht. Nachdem das Buch das neueste Reich wie Buddha heißt, ich setze bei meinen Hörerinnen und Hörern immer voraus, dass die Siddhartha gelesen haben. Aber es ist natürlich Quatsch. Also nicht jeder hat Siddhartha gelesen und nicht jeder kennt die Geschichte von Buddha. Haben Sie Lust, dass wir einsteigen mit einer kleinen Zusammenfassung dieser großen Geschichte der Menschheit?
Selbstverständlich habe ich das. Das ist auch das, worum es ja in meinem Buch letzten Endes geht. Ja. Wobei ich jetzt eines mal gleich dazu sagen muss. Es gibt ja die Geschichte von Buddha, diese Geschichte von Siddhartha Gautama, der reiche Prinzensohn, so wie ich sie auch in meinem Buch erzähle. Es gibt aber auch die andere Geschichte, wo man sagt, das sei einfach die klassische Heldenreise. Und der Typ wäre gar nicht so reich gewesen. Der Typ wäre gar nicht dieser vermögende Prinzensohn gewesen, sondern eigentlich der Sohn eines kleinen Stammenfürstes. Aber es ändert nichts. Es geht um letzten Endes bei Buddha Siddhartha Gautama, wie er eigentlich geheißen hat, um einen Menschen, der zumindest trotz allem finanziell vermögend gewesen sein muss, egal wie sehr vermögend. Und der aber dann irgendwann erkannt hat, dass ihn dieses Vermögen nicht glücklich macht, dass dieses Finanzielle, dieses Geld, alles, das er gehabt hat, ihn letzten Endes nicht glücklich macht, weil es ist eine Frage für ihn immer geblieben. Warum leiden Menschen? Warum gibt es Leid und was können wir dagegen tun, dass wir leiden? Und das hatte letzten Endes natürlich mit ihm, für ihn auch immer mit diesem Reichtum zu tun, weil wenn wir reich sind und je reicher wir sind, umso mehr leiden wir dann, wenn wir diesen Reichtum verlieren. Und so ist er, so viel weiß man, wahrscheinlich mit in etwa 28 Jahren von zu Hause weggegangen. Er hat einen Sohn gehabt, er hat eine Familie, er hat alles gelassen, um eine Antwort auf diese Frage zu finden, wie kann man das Leiden beenden. Und er hat sich zu Tode gehungert fast. Also er hat das sehr, sehr, sehr extrem betrieben und trotzdem keine Antwort auf diese Frage gefunden, was man hier denn nicht dagegen tun könne. Bis er dann, so erzählt die Geschichte, eines Tages gesagt hat, er setzt sich jetzt unter einen Feigenbaum und unter diesem Baum bleibt er so lange sitzen, bis er die Antwort auf diese Frage gefunden hat, bis er das, wie wir heute sagen, das Erwachen oder wie man hier im Westen sagt, die Erleuchtung gefunden hat. Und so war es dann auch, weil unter diesem Feigenbaum hat Siddhartha, der in dieser Nacht zum Buddha wurde, zum Erwachten, zu einem Menschen, der zu seinem Ich erwacht ist, dann erkannt, dass die Ursache für das Leiden die Gier ist. Und da ging es aber auch wieder nicht unbedingt um finanzielle Gier. Da ging es gar nicht nur um die Frage, dass ich mehr Geld haben will. Sondern die Gier, die Siddhartha erkannt hat, war die Gier danach, dass wir Dinge anders haben wollen, als sie gerade sind.
Oh, wow.
Und er hat gesagt, wenn es uns gelingt, zu akzeptieren, dass die Dinge in diesem Moment gerade so sind, wie sie sind, wir können sie im nächsten Moment ändern, aber in diesem Moment sind sie so, wie sie sind. Und wenn wir lernen, das für uns innerlich zu akzeptieren, dann werden wir nicht mehr leiden. Und letzten Endes Das ist das, was heute Buddhismus ist, was wir heute als die Lehre Buddhas bezeichnen.
Meine Güte, Herr Mössel, da kommen mir fast die Tränen hier gleich nach 5 Minuten. Da treffen Sie mich voll ins Herz, weil das etwas ist, was ich auch versuche in diesem Podcast, den Menschen so nahe zu legen, weil wir in einer Zeit leben, in der wir alle so verzweifelt versuchen, uns zu optimieren, sogenannte schlechte Angewohnheiten loszuwerden und verhasste Persönlichkeitsanteile aus uns hinauszuschneiden. Und ich doch ohne den Buddhismus, aber aufgrund meiner langen, sehr komplexen Reise irgendwann die Erfahrung gemacht habe, dass es eigentlich darum geht zu begreifen, ich bin all das in dieser Komplexität und mit diesen unterschiedlichen Anteilen. Und so habe ich auch die Geschichte von Siddhartha noch nie betrachtet. Deswegen danke ich Ihnen sehr für dieses Intro schon mal. Es berührt mich auf einer tiefen Ebene. Sie haben gerade einen tollen Satz gesagt, einen Nebensatz, nämlich als Buddha zu seinem Ich erwachte. Ist das nicht was, was wir uns alle so sehnlich wünschen und wo wir vielleicht alle auf der Suche danach sind?
Sind wir wahrscheinlich alle, aber ich denke, wir verhindern es ja selbstständig. Also Buddha hat das halt mal dann formuliert und definiert und so weiter. Und es war ihm, glaube ich, auch nicht klar. Aber genau mit dem, was Sie gerade gesagt haben, dadurch wir immer wer anderes sein wollen, als wir sind, und dieser andere aber nie sein werden, weil wir sind das, was wir sind, genau in dieser Komplexität mit all diesen Anteilen, solange wir uns nicht dafür privilegiert sehen, dass wir genau das sein dürfen, was wir sind, solange werden wir zu diesem Ich nicht erwachen können, weil wir es einfach verdrängen, weil wir es ja gar nicht sehen wollen. Das ist, glaube ich, auch das, was wir ja am meisten aus dem Buddhismus lernen können.
Jetzt leben wir in einer Zeit, in der wir mehr haben denn je, in der wir mehr Möglichkeiten haben. Es geht uns besser als je zuvor, auch wenn sich das natürlich in der Gegenwart nicht immer so anfühlt. Aber faktisch gab es, glaube ich, noch nie so wenig Kriege. Die Menschen haben Arbeit. Also wir leben wirklich in guten, gut genährten Jahren. Und trotzdem werden wir immer unglücklicher, immer kränker. Die Zahl der psychischen Erkrankungen wird, ich glaube, bis ins Jahr 2030 spätestens, wird die Krankheit Nummer 1 sein weltweit. Depressionen, Angstzustände etc. Was glauben Sie, woran liegt das?
Ich glaube, es liegt genau an dem, was Sie gerade angesprochen haben, dass vielen Menschen das Ziel abhanden gekommen ist. Wenn ich immer alles haben kann, wenn immer alles da ist, dann was habe ich dann noch für ein Ziel im Leben? Worauf soll ich hinarbeiten? Ich mache so und die Sachen sind da. Aber so sind wir als Menschen nicht. Und auf der anderen Seite habe ich mal schon länger festgestellt, wenn ich von etwas mehr haben kann, so sind wir alle, dann haben wir nie genug. Es ist ganz egal, was man sich anschaut. Wir haben das neueste Telefonmodell als Beispiel, das neueste Handymodell, das neueste Kameramodell, was immer. Das ist so lange gut, bis es ein noch neueres gibt. Und so haben wir immer das Gefühl, etwas nicht zu haben. Und die zweite Sache, die ich immer wieder beobachte, ist, dass Menschen immer darauf schauen, was sie nicht haben. Ganz selten sagt jemand, wow, ich habe das, ja, ich habe aber das kann das nicht und das nicht und das nicht und das nicht. Also ich denke, das ist schon noch eine Sache, eine Frage unseres Fokus, worauf wir fokussieren. Und manchmal, vielleicht noch abschließend zu sagen, habe ich das Gefühl, dass manche Menschen dieses Leid brauchen und sich über dieses Leid, über dieses Nicht-Haben einfach definieren. Und ich denke, dass es das ist, was viele krank macht.
Ist ja eine hochphilosophische Frage, über die es ganz viele unterschiedliche Ansätze gibt. Weil ich glaube, es waren auch oder sind die Buddhisten, die sagen, dass Leid eigentlich unvermeidbar ist. Und wenn wir jetzt, also wenn ich jetzt mal, ich bleib mal bei mir als Beispiel, ich bin doch immer nur aus wirklich schweren Krisen heraus auf die nächste Evolutionsstufe gewachsen. Also sprich, etwas von außen hat sich so verdichtet und mich im Grunde genommen gezwungen, aus mir heraus Dinge bewusst zu bekommen, mich mit Gefühlen nochmal zu konfrontieren. Also sprich, alles das, was ja viele von uns in den ersten Lebensjahren abgespalten haben, wieder zurückzuholen in mein System. Ich höre aber auch immer wieder spirituelle Lehrer der Neuzeit, die sagen, wir bräuchten das eigentlich nicht, dieses Leid. Es könnte auch leichter gehen. Was glauben Sie denn?
Ich glaube, dass es garantiert leichter gehen kann. Um Ihre Frage zu beantworten, Buddha hat gesagt, alles Leben ist Leid. Das war eine der ersten Aussagen, die er getätigt hat, als er das erste Mal mit seinen Mönchen gesprochen hat. Weil er sagt, geboren werden ist Leid. Die Tatsache, dass wir wiedergeboren werden, so wie es die Buddhisten ja glauben, nach hinduistischer Tradition, der Samsara. Ich glaube aber nicht, dass wir dazu verdammt sind, zu leiden. Ich glaube, dass es manche diesen extrem starken Anstoß brauchen, um etwas zu verändern. Manchen Menschen muss man etwas wegnehmen, damit sie verstehen, dass sie ohne diese Sache glücklicher sind. Aber ich denke nicht, dass es in uns Menschen drinnen ist. Wir können, glaube ich, Entscheidungen auch aus dem Wohlfühlen heraustreffen, wenn wir, wie gesagt, auf das fokussieren. Wenn wir, es ist zum Beispiel eine Sache, mir sagen Menschen, naja, man ist ja nicht immer glücklich, aber warum denn nicht? Das ist doch eine Entscheidung, glücklich zu sein. Ich entscheide ja selber letzten Endes, wie es mir geht. Und ich glaube, wenn ich diese Entscheidung treffe, dann brauche ich kein Leid mehr. Dann kann ich den Weg weitergehen mit dem Ziel, zumindest diesen Zustand zu halten.
Haben Sie Lust, dass wir ein bisschen über Sie sprechen?
Selbstverständlich.
Sie waren über viele, viele Jahre immer wieder in Vietnam, in Laos, haben dort gelebt und gelernt. Was haben Sie dort gesucht?
Jetzt muss ich vielleicht dazu sagen, Buddhismus hat mich fasziniert, seit ich 13 bin. Das war so für, es gab so ein Schlüsselerlebnis, das ich immer gerne erzähle. Ein Jugendgruppenleiter, als ich 13 war, wurde in einem Interview nach seinem Lebensmotto gefragt. Und er sagt drauf, der Geist ist alles. Was du denkst, das bist du. Ein Zitat von Buddha. Und ich mit 13 habe mir gedacht, was ist denn das für ein Blödsinn? Ich bin das, was ich bin. Was hat denn das mit meinem Denken zu tun? Und habe aber dann verstanden, dass, wenn das wirklich so ist, dann kann ich ja mit meinem Denken beeinflussen, wer ich bin. Und habe dann so im Laufe der Jahre festgestellt, dass tatsächlich Menschen mich anders behandeln, je nachdem, was ich ausstrahle. Dass sie mich entweder respektvoller behandeln oder respektloser. Und da habe ich das also einfach bestätigt gefunden. Und auf der anderen Seite habe ich auch in relativ jungen Jahren schon begonnen mit Shaolin Kung Fu, weil mich also damals die Serie von David Carradine, Kung Fu, dieser unbesiegbare Quiet Chang Kane, der ja eigentlich nie gekämpft hat, aber letzten Endes immer so seinen Meister gesehen hat. Und so habe ich also dann auch mit Kung Fu begonnen und bin dann 1990 das erste Mal nach Asien gekommen, im Jänner 1991, also Ende 1990, Anfang 91 bin ich das erste Mal nach Asien gekommen, war dann damals 4 Monate dort. Und habe einfach gefühlt, das ist meine Welt. Ich kann das jetzt nicht in Worten beschreiben, was es gewesen ist, aber es war einfach, ich habe mich mit den Menschen verstanden. Ich habe das erste Mal gesehen, wenn ich jemanden anlächle, dann lächelt er zurück, während ein Europäer komisch schaut und mich fragt, was ich denn von ihm möchte und so. Und ich habe also gemerkt, das ist wirklich die Welt, in der ich mich wohlfühle. Das war also dann natürlich auch in Thailand zuerst der Buddhismus. Es war dann nachher in China. Ich war viele Jahre, viel Zeit in China. Also Jahre in China auch. Es war dann Shaolin. Und im Grunde gesucht habe ich, ich möchte gar nicht mal sagen, dass ich etwas wirklich gesucht habe. Ich wollte das vertiefen. Ich wollte das noch mehr verstehen, was mich eigentlich an diesen Menschen fasziniert. Ich wollte verstehen, ihre Denkweise verstehen. Ich war dann auch in Indien. Und ihre Spiritualität verstehen. Und ich wollte verstehen, was es ist, dass sie zu den für mich so faszinierenden Persönlichkeiten macht, die sie für mich immer gewesen sind.
Kann ich total verstehen. Also ich war mehrfach in Thailand, auch in Sri Lanka, wo natürlich auch der Hinduismus sehr verbreitet ist, aber auch der Buddhismus. Und was dort wirklich so faszinierend ist, ist diese grundfriedvolle Art, mit der die Menschen einem begegnen, die ja teilweise, ich meine, sie waren in Laos, da haben die Menschen gar nichts, was Besitz angeht. Ja, ich weiß von einer Freundin, die hat für die Welthungerhilfe dort einen Einsatz gehabt. Die hat mit einer Familie gesprochen, die lebte im Regenwald und die hat sie gefragt, was ist ihr größter Wunsch? Und die haben geantwortet, ein Topf. Das ist ihr größter Wunsch. Und wir können doch so viel davon lernen, wie Menschen, die so wenig Besitz haben, trotzdem so viel Friedfertigkeit und Zufriedenheit ausstrahlen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass auch die westliche Welt, in der wir leben, schon auch diesen ganzen Luxus und diesen ganzen Überschwang, dass, also je mehr wir bekommen und je mehr uns zur Verfügung steht, haben wir ja gerade schon kurz drüber gesprochen, umso belastender wird es eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes. Also das, was uns erleichtern soll, wird eigentlich immer schwerer auf unseren Schultern.
Was aber mir persönlich recht logisch erscheint, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe beim Reisen eine Sache gelernt. Alles, das ich kaufe, alles, das ich anschaffe, muss ich mittragen. Das kommt in meinen Rucksack und ich trage im Wortsinn diesen Rucksack. Und ich kann mich gut erinnern, als ich das erste Mal in Australien war, hatte mein Rucksack 20 Kilo. Wenn ich heute unterwegs bin, egal wie lange ich unterwegs bin, und wenn es ein halbes Jahr ist, mein Rucksack hat nicht mehr als 5 Kilo.
Wow.
Und ich schaffe die Dinge, ja, weil ich mir immer sage, ich habe mir dann gesagt, okay, du kannst es ja kaufen unterwegs, wenn du es wirklich brauchst. Und dann habe ich festgestellt, ich kaufe es nicht. Also brauche ich es ja offensichtlich nicht. Von dem her glaube ich ganz ehrlich, das Besitz ist für mich irgendwie wie eine Droge einerseits, weil man einfach immer mehr davon haben will. Es nützt mir selber nichts, weil wie viele Dinge haben wir, die wir einfach haben, um dieses Gefühl zu haben, sie zu besitzen, aber benutzen sie nie. Und wie gesagt, ich muss auf das ja auch aufpassen. Besitz ist eine Belastung meiner Meinung nach. Das kommt von Sitzen, weil ich eben drauf sitze. Aber es macht mich unflexibel, ich kann mich nicht mehr bewegen. Und es ist ja nur ein Gefühl. Aber mich wundert es ehrlich gestanden nicht. Und auch weil Sie gemeint haben, dass die Menschen, die sich einen Topf wünschen, trotzdem friedvoll sind. Ich glaube ganz im Gegenteil, sie sind es deswegen. Mhm. Weil Besitz uns kaputt macht. Diese Idee des immer Aufpassens, was mache ich, wenn mir das wer wegnimmt und so weiter. Ich glaube, das macht uns einfach kaputt.
Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, Sie sind kein Mönch.
Nein.
Sie leben ein, in Anführungsstrichen, setze ich hier sehr bewusst, ein normales Leben. Sie nehmen am weltlichen Geschehen teil. Sie sind Speaker, ein sehr erfolgreicher. Sie sind unterwegs, sie arbeiten mit Gruppen, sie geben Vorträge etc. Wie kriegen Sie denn die Welten zusammen?
Das ist in meinem Kopf. Ich denke, man muss kein Mönch sein. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich wollte das auch nie sein, weil meine Idee war einfach immer, dieses Wissen nutzbar zu machen, auch für anderen diese Begeisterung für das zu teilen, was ich hier erfahren habe. Und da wäre es für mich jetzt ganz persönlich kontraproduktiv, ich würde hinter irgendwelchen Klostermauern verschwinden. Mhm. Abgesehen davon muss ich ehrlich gestehen, ich würde mich furchtbar langweilen, also so ehrlich bin ich auch. Und für mich ist das eine Einstellungsfrage. Es ist einfach die Frage, wie ich an die Dinge rangehe, wie ich die Dinge sehe. Das ist das, worum es meiner Meinung nach viel mehr geht, als um die Frage, weil, wie gesagt, im Kloster meditiere ich für mich oder tue etwas für mich, aber auch Buddha ist ja irgendwann in die Welt gegangen, als er dann das Erwachen erlangt hatte.
Ja, das vergessen ganz viele, also sicherlich auch die Hesse nicht gelesen haben. Also ich verlinke euch jetzt Hermann Hesse, Siddhartha ist vielleicht so der sanfteste Einstieg, einfach jetzt hier in den Shownotes. Ich finde eine tolle Lektüre, die fast so ein bisschen in jede Biografie gehört bei Menschen, die sich auf die Reise begeben. Abgesehen davon schreibt Hesse einfach ganz, ganz wunderbar. Und das, was Sie sagen, ist sicherlich richtig. Ich beobachte doch auch bei Menschen, ich bin jetzt nicht umgeben von Millionären, aber ich kenne doch zumindest auch privat ein paar Menschen, die sehr viel Besitz haben, auch aufgrund von Familie. Und je mehr Besitz da ist, umso größer das Drama innerhalb der Familie. Und umso größer die Grabenkämpfe und die Angst, wie Sie schon sagten, es wieder zu verlieren. Ja. Ja, interessante Zeiten, in denen wir leben. Wie nehmen Sie denn so die Welt wahr in den letzten 4, 5 Jahren, wo sich ja alles doch irgendwie noch mal mehr zu verdichten scheint?
Um ganz ehrlich zu sein, sehr distanziert. Mhm. Also ich lese die Sachen natürlich, ich lebe im Ausland, das heißt also, ich muss natürlich auch wissen, was passiert, das habe ich mir auch als Reisender immer angewöhnt. Aber ich habe mir vor vielen Jahren schon ganz bewusst angewöhnt, diese Sache nicht an mich ranzulassen. Weil ich sage für mich, das ist das Gleiche auch Nachrichten. Ja, diese Sucht nach Nachrichtenkonsum und so weiter, das ist so eine Art Besitz. Und ich frage mich immer, auch wenn schreckliche Dinge passieren, was haben sie mit meinem Leben zu tun? Ob ich das jetzt weiß oder ob ich jetzt sage, wie furchtbar, das ändert ja nichts. Jetzt sagen wir mal, es stirbt jemand oder ein Krieg oder jetzt ganz egal was. Ja, es ändert ja nichts daran, dass die Dinge passiert sind, die passiert sind. Ich erfahre sie ja so oder so immer erst nachher. Ja? Und ich habe mir ganz bewusst angewöhnt zu sagen, okay, ich nehme es zur Kenntnis. Aber ich lasse es nicht in mein Leben, weil es nichts mit meinem Leben zu tun hat. Und daher bin ich da eigentlich relativ ruhig. Und auf der anderen Seite gibt es das asiatische Prinzip des Tai Chi. Also die meisten verbinden mit Tai Chi Chuan dieses Schattenboxen. Aber Tai Chi heißt eigentlich extremste Gegensätze, das höchste Äußerste auf Chinesisch. Mhm. Und ist das berühmte Zeichen von Yin und Yang. Und das Tai Chi sagt, dass nie etwas im Extrem bleiben kann. Das heißt, egal wie das ist, es geht immer wieder in die andere Richtung zurück, so wie ein Pendel wieder zurückkommt. Mhm. Und das ist etwas, das ich weiß, also nicht einmal etwas, worauf ich vertrauen muss, sondern das ist einfach eine Tatsache, so wie sich die Erde dreht, auch darauf muss ich nicht vertrauen, sondern das darf ich wissen, dass das so ist. Und deswegen schaue ich mir das eigentlich mehr an, sage ich mal, und versuche halt aus die Möglichkeiten zu sehen, auch hier wieder, und nicht den Verlust.
Da mag ich das Zitat von Lao Tse, auch dies geht vorbei.
Ja.
Ein Satz, finde ich, den man sich gerne auf den Unterarm tätowieren kann, wenn man das möchte. Sie nehmen uns mit in Ihrem Buch Reich wie Buddha gleich am Anfang auf eine Business, auf eine Arbeitsreise. Sie fahren Zug und irgendwie klappt was mit dem Anschluss nicht. Und das, finde ich, ist so ein wunderbares Beispiel. Sie nehmen uns da so mit in Ihren eigenen Kopf. Denn vielleicht das mal erwähnt an dieser Stelle, auch wenn man so einen langen Weg geht wie Sie und sich gerade auch mit dem Buddhismus sehr tief beschäftigt, Ihr Gehirn arbeitet ja weiter. Und unser Gehirn neigt nun mal dazu, schon aus Evolutionsgründen natürlich alle Worst-Case-Szenarien durchzuspielen. Und die sind, wie wir wissen, natürlich unendlich. Und das raubt uns unglaublich viel Kraft. Also sprechen wir mal über den gegenwärtigen Moment. Wann wurde Ihnen in Ihrem Leben bewusst, wie wertvoll und essentiell es ist, immer wieder in den gegenwärtigen Moment zurückzufinden? Oder erinnern Sie sich vielleicht sogar an den Tag oder an den Moment, wo Sie das erste Mal diese Stille empfunden haben?
Ich glaube, es war einerseits ein Prozess, aber auf der anderen Seite, denke ich mal, wurde ich schon so geboren. Also ich war auch, weil, wie Sie vielleicht wissen, ich war nie angestellt oder so. Also ich habe immer mein Leben einfach gelebt. Jetzt sagen die Leute immer, wie toll sie das finden. Ich war kein Rebell in dem Sinn. Einerseits, ja, ich bin ein Rebell, wenn es um gewisse Dinge geht, aber das habe ich nicht. Ich bin nie aus irgendetwas ausgebrochen. Oder ich hatte auch nicht diese typische Geschichte, die man hat, also die Elite-Uni und dann gearbeitet bei irgendeinem großen Unternehmen bis zum Umfallen und dann bin ich draufgekommen, oh Gott, ich muss das ja anders machen. Das hatte ich nie. Ich habe schon relativ früh verstanden, aus verschiedensten Gründen, dass das Leben wertvoll ist und dass auch die Idee, sein Leben zu planen, ich sage mal, im Grunde eine Frechheit ist. Weil wie komme ich auf die Idee, dass ich überhaupt so lange leben werde? Es gibt Menschen, die sagen, na, das mache ich in der Pension. Der Bruder meines Vaters ist gestorben, der war 45. Mhm. Ich war damals 20 und habe gesehen, okay, das kann relativ schnell zu Ende gehen, ohne dass man da was dagegen tun kann. Mhm. Und das waren so viele, viele Dinge und viele Erlebnisse, wo ich einfach aufgehört habe, in der Zukunft zu leben und aufgehört habe zu sagen, ja, das kann ich ja immer noch machen. Und die andere Sache war, ich habe natürlich auch als Reisender gesehen, dass sich die Sachen verändern. Ich kannte noch Osteuropa, ich kannte noch Ostblock, Kommunismus und all diese Dinge. Und das ist jetzt gar nicht politisch gemeint, aber für mich war es halt die Erfahrung, in eine komplett andere Welt zu kommen. Ich war mit 17 das erste Mal in der DDR. Ich war in Russland, ich war in Rumänien, ich war in diesen osteuropäischen Ländern. Und das waren alles Dinge, die von einem Tag auf den anderen verschwunden sind. Völlig wertungsfrei. Ja. Und ich habe damals auch gesehen, es zählt nur der Augenblick. Es gibt die Idee nicht, ich warte darauf und mache das, wenn das dann so und so, so und so sein wird, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass es das dann gar nicht mehr gibt. Und ich glaube, das alles hat mich zu dem geformt, dass ich tatsächlich im Augenblick lebe, weil ich über die Zukunft nichts weiß und es auch nichts wissen kann. Und ich sage es immer so, um die Frage abschließend zu beantworten, im Grunde ist es so, weil man ja doch immer sich dann die Frage stellt, wie kann ich gleichzeitig im Moment leben, aber auf der anderen Seite habe ich ja eine Zukunft, an die ich denken muss. Und mein Bild, das ich für mich selber immer habe, ist, ich stehe auf einem Aussichtsturm und schaue in die Landschaft. Ich bin dort, wo ich bin. Ich kann auch fühlen, dass ich auf diesem Aussichtsturm stehe und trotzdem kann ich schauen, was weit weg von mir, ich schaue über eine Landesgrenze, vielleicht ganz egal, was weit weg von mir passiert.
Schönes Bild. Das ist ein schönes Bild. Weil, was ja auch interessant ist, über Sie zu wissen, Sie arbeiten und coachen ja durchaus mit Menschen, die auch sehr erfolgsorientiert sind. Das heißt, auch das Leben im Hier und Jetzt schließt es nicht aus, Ziele zu haben. Wollen Sie uns ein bisschen was erzählen über die Menschen, die Sie so begleiten?
Ja, das erstmal möchte ich sagen, dass es das natürlich ganz im Gegenteil nicht ausschließt. Und ich begleite Menschen von Business über Leute, die Bücher schreiben wollen, über Menschen, die im Leben etwas verändern wollen und so weiter. Jetzt mag man sich vielleicht fragen, wie passt das mit Erfolgsstreben zusammen? Es geht gar nicht unbedingt um Erfolgsstreben. Für mich ist es so, dass ich sage, jeder Mensch kommt mit gewissen Fähigkeiten auf die Welt. Jeder Mensch hat gewisse Sachen, die er mitbekommen hat. Und ich empfinde es auch hier wieder einfach als eine Frechheit zu sagen, na, das habe ich nicht bekommen, diese Talente. Und ich versuche, Menschen dazu zu motivieren, ihnen zu sagen, du schau mal, du kannst das. Das ist nicht etwas, das kannst du auch sagen, da musst du dich, das hat nichts mit Eigenlob zu tun. Gewisse Sachen, wie auch sie, kann ich reden. Das ist etwas, das habe ich bekommen. Ich kann mit Sprache umgehen. Klar, habe ich dann ein bisschen geübt, aber ich sag mal, das Hirn habe ich von wem auch immer bekommen. Und deswegen meine ich jetzt auch hier wieder zu sagen, ich schränke mich in allem ein und ich darf das nicht. Das wäre eigentlich, sage ich zumindest, demjenigen, wer immer das jetzt sein mag, nennen wir ihn Gott, nennen, ist völlig egal, gegenüber nicht in Ordnung, der mir das ja gegeben hat. Der mich mit diesen Möglichkeiten auf die Welt kommen hat lassen, sage ich mal. Und das ist das, wobei ich Menschen unterstütze. Nicht dabei immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das ist es gar nicht. Aber es macht mich persönlich auch glücklich. Es erfüllt mich, meine Fähigkeiten zu nutzen. Und dabei versuche ich, die anderen zu unterstützen.
Das finde ich nämlich auch nochmal super wichtig, dass auch nach dem buddhistischen Glauben zu leben oder ja eigentlich eher nach der buddhistischen Philosophie, oder? Spricht man von Glauben oder Philosophie?
Nee, es ist eine Philosophie, weil Buddha war Hindu.
Ja, davon auszugehen, dass das Verzicht bedeutet automatisch, das ist ja auch nicht ganz richtig. Also man kann ja sehr wohl nach der buddhistischen Philosophie leben, aber trotzdem ein Leben in Fülle leben.
Ja, ich darf Ihnen vielleicht ein ganz konkretes Beispiel geben.
Gerne.
Weil man das an dem für mich selber, weil ich das oft gefragt werde und ich es bei mir selber beobachtet habe. Ich lebe in Rumänien, in Kronstadt, in den Karpaten. Ich habe ein sehr, sehr schönes, sehr, relativ großes Apartment in der Altstadt. Und dann kam Corona und dann bin ich aus verschiedensten Gründen nach Portugal geflogen, wollte dort eigentlich 2 Wochen bleiben, bin dann im Endeffekt 6 Monate dort geblieben und hatte dort ein Apartment, das, glaube ich, 23 Quadratmeter hatte. Und das Gleiche habe ich, wenn ich nach Indien fahre, dann habe ich dort auch für längere Zeit oft ein Hotelzimmer, das hat 10 Quadratmeter. Und für mich ist es die Idee oder die Fähigkeit zu sagen, ich nehme das und ich freue mich über das, was ich gerade habe. Mhm. Also das heißt, ich habe mich über das Apartment in Portugal ganz genauso gefreut. Es war eben einfach so. Das war der Ort, an dem ich eben 6 Monate gelebt habe. Wie ich mich über das 4 Quadratmeter Hotelzimmer in Indien freue. Und ich denke, das ist es, was es ausmacht. Es geht nicht darum zu sagen, ja, ich muss jetzt meine Wohnung hier verkaufen, weil ich darf höchstens auf 3 Quadratmeter Zelle. Um das geht's gar nicht. Das heißt aber für mich auch im Moment leben, ja, dankbar zu sein und dankbar das anzunehmen, was mir der Moment gerade gibt. Und nicht zu vergleichen und nicht zu sagen, wow, aber letzte Woche, da hatte ich ja noch 100 Quadratmeter und jetzt habe ich plötzlich, das ist ganz egal.
Weil da entsteht Leid.
Genau das ist es.
Genau da entsteht Leid.
Da ist es, wo ich es anders haben will, wo ich sage, ja, aber warum habe ich jetzt zu wenig und warum habe ich jetzt das nicht? Ja, genau das ist es. Anstatt, wenn ich im Moment lebe, dann gibt's keinen Vergleich, weil dann ist das einfach völlig belanglos, was gewesen ist. Dann zählt das, was ich jetzt habe. Mhm. Und immer die Frage, wie ich darauf schaue.
Ah, das finde ich ein super Beispiel. Das ist sehr, sehr gut. Also gerade, weil das ist ja das, wo wir dann, und ich meine, Social Media macht da natürlich uns das Leben auch nicht leichter, ne? Weil gerade Plattformen wie Instagram oder auch Facebook leben ja davon, dass wir uns gegenseitig ständig beobachten und observen und vergleichen. Und der ist nur im Urlaub und wie kann der sich das leisten und wieso ich nicht? Und das ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich, für den gegenwärtigen Moment. Ich habe doch auch festgestellt, weil das, was unser Gehirn möchte, ist ja gerne alles kontrollieren, einfach um Sicherheit zu kreieren. Ja, es wäre halt so wunderbar, wenn wir alles wüssten und dann könnten wir alles kontrollieren und dann würde uns nichts Schlimmes passieren. Und ich bin vor 7 Jahren jetzt mittlerweile in die Meditation eingestiegen, auch mittlerweile relativ tief und stelle doch fest, dass die wirkliche Magie des Lebens, und da würden mich Ihre Gedanken und Ihre Erfahrungen zu interessieren, genau entstehen aus diesem gegenwärtigen Moment. Also das heißt, wenn ich aufhöre, etwas hinterher zu jagen oder wenn ich die Dinge, mal banal ausgedrückt, loslasse und es einfach abgebe und sag, ich vertraue darauf, hier und jetzt ist alles gut und es wird zu meinem besten Wohl und zum höchsten Wohle aller, wird es sich fügen, ohne dass ich mich meinem Schicksal ergebe. Also ich bin ja weiterhin in Handlung. Ich sitze nicht zu Hause auf der Couch und schaue Netflix und hoffe, dass das Leben mir die Millionen bringt. Und das finde ich doch schon ganz schön magisch, muss ich sagen. Also diese Komponente Present Moment, also gegenwärtiger Moment und dieses Gefühl von Dankbarkeit. Was sind da Ihre Erfahrungen?
Sie haben es gerade mit Ihren Worten wunderbar ausgedrückt. Genau das ist auch meine Erfahrung.
Schön.
Und ich habe in einem meiner Bücher geschrieben, dass Angst ist ja immer nur etwas, das wir vor einer ungewissen Zukunft haben. Wir haben ja nie Angst vor dem Moment. Also selbst wenn ich jetzt Angst habe zu sterben, dann bin ich ja nicht tot. Dann habe ich Angst vor dem, was möglicherweise passieren könnte. Und für mich ist halt etwas, was diese Sicherheit angeht. Und das, mir ist das bewusst geworden in einem Gespräch, so am Anfang dieser Corona-Zeit, wo eine Freundin zu mir sagt, ja, wann kommen endlich wieder sichere Zeiten, nicht? Und ich sag drauf, du, es gibt keine sicheren Zeiten, das gab's nie. Wir wissen das immer nur in der Rückschau, dass die Dinge zufällig eine bestimmte Zeit lang so abgelaufen sind. Und abgesehen davon, was Sie gemeint haben, fand ich es interessant, wenn wir alles wüssten, dann würde uns nichts Schlimmes passieren. Oh ja, aber dann wüssten wir es vorher und könnten es nicht mehr vermeiden. Das ist ja noch viel schlimmer. Das ist so, wie wenn ich mit dem Auto gegen die Wand fahre und feststelle, die Bremsen funktionieren nicht und ich weiß, was da jetzt passieren wird. Also ich glaube auch diese Idee der Sicherheit, das ist etwas, das habe ich losgelassen, weil wenn ich verstehe, dass es keine Sicherheit gibt, dann gibt es auch keine falschen Entscheidungen. Mhm. Weil es ist so oder so egal, ob ich jetzt so weitermache, es ist nicht sicherer, in seinem Job zu bleiben als Beispiel, wenn man das nicht möchte. Wenn man das möchte, ist das perfekt. Aber es ist nicht sicherer, weil auch dort kann man rausfliegen. Die Firma kann in Konkurs gehen. Es können so viele Dinge passieren. Sicherheit habe ich im Moment, weil ich in diesem Moment weiß, was ich tue und die Kontrolle über mich und mein Handeln habe und über mein Leben habe. Und alles andere, wie gesagt, wer Angst hat, lebt in der Zukunft, wer sich ärgert, lebt in der Vergangenheit. Und wer es schafft, den Moment zu leben, hier, dort zu leben, wo er gerade ist, der braucht das alles nicht.
Wie gut gelingt Ihnen das denn im Alltag? Gibt es Momente, wo Sie es komplett verlieren?
Komplett verlieren nicht, aber nicht, weil ich jetzt so irrsinnig toll bin, sondern weil ich einfach so bin. Das ist, ich bin einfach so als Mensch.
Mann, Sie sind aber auch ein Glückspilz.
Das bin ich tatsächlich, ja, das habe ich mir oft gedacht. Ja. Das war, was ich, wie gesagt, auch gesagt habe, warum ich zum Beispiel nie dieses, wie es manche nennen, Hamsterrad haben. Ich mag diesen Ausdruck Hamsterrad für die Arbeit nicht, weil es ja Menschen gibt, die darin auch ihre Erfüllung finden. Und das ist auch absolut gut. Und ich finde zu sagen, wenn jemand einen Job hat, wo er halt jeden Tag hingeht, das klingt dann immer so abwertend, wenn man das sagt. Aber der Grund, warum ich das nie hatte, war nicht, weil ich, wie gesagt, mutig ausgebrochen bin, sondern das war für mich einfach ausgeschlossen. Es war für mich völlig klar, dass das nie Teil meines Lebens sein wird. Ich kann jetzt nicht sagen, ich hatte ein anderes Konzept und ich wusste, wenn ich das... Nee, das war es nicht. Aber ich wusste, das kommt einfach nicht in Frage. So wie nie in Frage kam, dass ich nach Afghanistan auswandere oder so irgendwas, kam das einfach auch nicht in Frage. Und das hat mir halt einfach vieles erleichtert, weil ich gesehen habe... Man kann sich vorstellen, dass das nicht nur auf Zustimmung gestoßen ist, nicht? Also man hat mir gesagt, das sind brotlose Gewerbe. Wenn ich heute noch Leuten erzähle, was ich beruflich mache und ich sage, ich bin Fotograf und schreibe Bücher, ist die erste Frage, und wovon lebst du? Soll sein, aber ich lebe gut, darf ich sagen, auch wenn das Finanzielle bei mir nicht im Vordergrund steht. Aber das hat es mich einfach gelehrt, es geht weiter. Und auch das Reisen hat mich das gelehrt. Ich habe mich selber... gebe ich zu, in ziemlich dumme Situationen gebracht immer wieder. Ist auch in Reich wie Buddha, habe ich von manchen geschrieben. Mhm. Aber ich bin rausgekommen. Und damals habe ich verstanden, das Leben geht weiter. Und es gibt eine Lösung, auch wenn das in der Situation so aussieht, als wäre es unmöglich. Ich komme da nie wieder raus. Man kommt raus und es geht weiter und es geht gut weiter. Und deswegen ist es eigentlich relativ selten, muss ich sagen. Es ist mir schon passiert. Also es gab eine Situation so am Anfang dieser Corona-Zeit, wo, sag ich jetzt mal, alle Aufträge, alles weg waren und so weiter. Das hat mich schon ein bisschen, ich sag mal, eine Woche oder so, war ich da schon etwas nervös, gebe ich ehrlich zu. Würde mir aber auch nicht mehr passieren.
Ja, es ist ja auch alles, dann sind hier Erfahrungswerte. Und ich hatte hier vor ein paar Wochen den Professor Dr. Volker Busch, der ist Neurowissenschaftler und Psychiater, und da haben wir auch darüber gesprochen. Wir haben eine Ode auf die Ungewissheit praktisch zusammengesungen und auf Mikroabenteuer, die uns ja auch elastischer machen. Und da habe ich schon mal gesagt, mittlerweile, wenn mein Nervensystem irgendwie besonders überreagiert oder mein Kopf wieder in so einer Schleife hängt morgens um 4:30, dass ich mir dann wirklich kurz die Hand aufs Herz lege und mir selber ein Lächeln schenke und sage, es ist alles okay, niemand stirbt. Alles ist in Ordnung. Und das funktioniert doch erstaunlich gut. Also mich selber und meinen Körper kurz daran zu erinnern oder auf den Topf zu setzen und zu sagen, stopp, niemand stirbt.
Das ist für mich auch eine Sache, die ich mir angewöhnt habe, wenn ich merke, dass gewisse Gedanken aufkommen, mir selber zu sagen, lass sie los. Mhm. Lass das gehen, hör auf mit dem, hör auf, dich da reinzusteigern, hör auf, an das zu denken, weil das ist ja auch die Energie, die mir nachher irgendwo anders fehlt.
Mhm. Mhm. Absolut, es ist wahnsinnig anstrengend. Mhm. Ja. Gibt es denn in Ihrem Leben sowas wie Glauben? Also im Buddhismus gibt es keine Götter, im Hinduismus gab es Götter. Gibt es eine höhere Instanz für Sie, eine Kraft, eine universelle?
Also ich sage es, also im Hinduismus gibt es Götter und die Götter des Buddhismus sind die Hindu-Götter. Also Buddha war ja trotz allem Hinduist, das ist ja auch die Religion dahinter, deswegen hat er ja auch an die Wiedergeburt geglaubt. Mhm. Weil es war ja die Frage, wie man diesen ewigen Kreislauf der Wiedergeburt durchbrechen kann, bewusst. Auf Ihre Frage zurückzukommen, ich selber bezeichne mich immer als Liebling der Götter. Mhm. Also ich bin kein religiöser Mensch in dem Sinn, das muss ich sagen, aber ich glaube sehr wohl daran, dass es hier, wer immer, ich habe als Fotograf immer gesagt, der oberste Beleuchtungstechniker, wenn ich gesehen habe, was man mit einer Lichtquelle, mit einer einzigen Lichtquelle hinkriegen kann, mhm. das ist also für einen Fotografen was Unglaubliches, das zu sehen, was man da machen kann, welche Lichteffekte, wir kriegen das nicht hin als Fotografen, nicht einmal mit 10 Lichtquellen. Also natürlich gibt es das für mich, ja klar.
Was ist denn eigentlich der Unterschied, wenn man das überhaupt kurz beantworten kann, zwischen Zen-Buddhismus und Buddhismus? Gibt es da überhaupt einen?
Ja. Also der Zen, das Zen, also wie es japanisch heißt, das kommt eigentlich kommt es vom indischen Wort des Dharma. Das ist dann nach China gekommen über einen gewissen Bodhidharma. Und er hat das dann eben Chan, haben die Chinesen das dann genannt. Und dieses Chan wurde dann in Japan wieder Zen. Ich weiß, es sprechen viele mit S aus, aber ich habe einen Japaner gefragt und der hat mir bestätigt, dass man das mit Z spricht. Und die grundlegende, der Unterschied ist, dass es beim Zen-Buddhismus darum geht, dass man sozusagen an seinem Erwachen arbeiten kann. Der klassische Buddhismus geht davon aus, dass man erst nach seinem Tod sozusagen in dieses Nirvana eingehen kann, während Bodhidharma diese Übungen gefunden hat und so weiter, sich von dieser Idee zu trennen, von diesem Ego und all diesen ganzen Dingen zu trennen. Also Zen-Buddhismus ist mehr Arbeit, wenn man so möchte, mehr Denkarbeit, mehr sind spannende Geschichten, total verrückte Geschichten, da geht es um den Geist, da geht es um das richtige Denken, während es beim klassischen Buddhismus mehr um das richtige Leben geht. Ja, Zen ist einfach, es geht hier wirklich darum, den Geist so weit zu zerstreuen, sage ich einmal, dass der Verstand ausgeschaltet wird, weil die Zen-Buddhisten sagen, dass der Verstand uns daran hindert, zu erkennen. Ja, weil wir sagen, das kann man verstandesmäßig nicht erklären, aber man daher ist das nichts, daher glaube ich das sozusagen nicht. Tatsache ist aber, dass man verstandesmäßig gar nichts erklären kann, so oder so nicht. Und daher hat also der Zen-Buddhismus diese berühmten Koans, heißt das. Das sind also Fragen, über die der Meditierende nachdenkt, auf die es keine verstandesmäßige Antwort gibt, aber es gibt eine Antwort.
Was sind das zum Beispiel für Fragen? Haben Sie eine?
Ich habe zwei, die das beide schön zeigen. Die eine, mein Lieblingskoan ist, und da heißt es, wenn du auf der Straße jemanden begegnest, der die Erleuchtung erlangt hat, so darfst du weder in seiner Gegenwart sprechen, noch aber darfst du schweigend an ihm vorübergehen. Wie als du wirst ihm begegnen. Mhm. Und dann gibt es ein zweites Koan, das zeigt also noch mehr diese Art, wie sich Zen auch lustig macht über sich selbst und der Meister sagt es also zu seinem Schüler, er soll sich vorstellen, jemand hängt mit den Zähnen an einem Ast, auf einem Baum. Und unten geht ein Tiger spazieren. Und jetzt kommt jemand vorbei und fragt ihn, warum ist Bodhidharma von Indien nach China gekommen? Was soll diese Person jetzt machen? Wenn er antwortet, dann fällt er runter und ist tot, weil ihn der Tiger fressen wird. Antwortet er nicht, ist er aber unhöflich. Also was wäre die Handlungsanweisung an diese Person?
Aber das ist ja eine Art von Humor im Zen-Buddhismus, die würde dem Christentum an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ganz gut tun, wenn ich das mal so sagen darf.
Würde mehreren Religionen gut tun, ja.
Ja. Habe ich mal von, ich bin großer Fan von Eckhart Tolle. Ich habe ihn auch schon zweimal auf längeren Retreats live erleben dürfen. Und der hat mal gesagt, wenn etwas sehr ernst ist, dann dürfe man wachsam sein. Wenn es sehr dogmatisch ist und sehr ernst. Und der hat ja auch so eine ganz leichte und sehr humorige Art und Weise. Ich meine, der Weg ist ja schon schwer genug und man darf es sich ja auch ein bisschen leichter machen, oder?
Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, deswegen mag ich auch den Hinduismus. Mhm. Weil für mich ist zum Beispiel Shiva, dieser hinduistische, er ist kein Hauptgott, aber er ist halt ein wichtiger Gott. Und Shiva tut alles, was man nicht tun sollte, nicht? Und es ist also in Nepal zum Beispiel ist es so, da gibt es einen Tag, da hat Shiva Geburtstag. Und da bekommen all diese Gurus, also diese Hindu-Priester, die bekommen alle Haschisch zum Rauchen, weil Shiva ja auch Haschisch raucht, nicht? Mhm. Und das verstehen dort alle. Und das finde ich so faszinierend, nicht? Also das, Shiva tut alles, was man nicht sollte, aber er kann sich natürlich auch erlauben. Ich meine, er ist ja trotzdem ein sehr, sehr, sehr mächtiger Gott. Ja. Aber es verstehen auch alle, dass da die Priester an diesem Tag eben kiffen müssen, weil Shiva das ja auch tut. Ging von der Regierung ganz offiziell. Und das sowas beeindruckt mich.
Mhm. Ja. Eine so wunderbare Konversation. Über ein Thema, das, wo ich auch merke, vielleicht hat es auch bei mir ein bisschen mit dem Alter zu tun, es zieht mich immer mehr hin und wer weiß, wo ich dann noch die nächsten Jahre viel zu lernen darf. Glauben Sie, dass wir je ankommen?
Wie hat Konfuzius so schön gesagt, der Weg ist das Ziel.
Ja.
Und ich sehe es aus dem ganz einfachen Grund, also aus zwei Gründen so, dass der Weg das Ziel sein muss. Einerseits, was, wenn wir das Ziel nicht erreichen? Aus irgendwelchen Gründen. Dann wäre ja der ganze Weg umsonst gewesen. Also wenn ich nur fokussiert bin darauf, ich muss ein Ziel erreichen und ich schaffe es nicht, weil ich vorher einen Autounfall habe, es ist ganz egal was, dann wäre ja der ganze Weg umsonst gewesen. Daher muss der Weg das Ziel sein. Und der zweite Grund ist, was, wenn wir das Ziel erreichen? Was ist danach?
Große Lehre bei vielen, ne? Und ich glaube, es ist von Watzlawick, ne? Der schreibt in Anleitung zum Unglücklichsein gibt's ein Kapitel, das heißt, vor Ankommen wird gewarnt.
Und deswegen, ja richtig, und deswegen, ich glaube nicht, dass wir in dem Sinn ankommen. Ich glaube, es verändern sich die Dinge, aber unser Leben geht weiter und ich bin heute ein anderer, als ich gestern war und ich werde morgen ein anderer sein, als ich heute bin und ich werde nach dem Gespräch mit Ihnen ein anderer sein, als ich vorher gewesen bin. Mhm. Und das ist für mich aber auch das, was das Leben so toll macht. Mhm. Dieser ständige Wandel, der ja auch ein sehr asiatisches Prinzip ist.
Mhm. Bernhard Möstl, wie können wir denn alle und alle Menschen, die uns jetzt zuhören, in diesem Moment anfangen, mehr im Alltag zu üben, im gegenwärtigen Moment zu sein, ohne jetzt unbedingt gleich in die Meditation einzutauchen, aber gibt es so kleine Lifehacks, sage ich jetzt einfach mal ganz banal, die wir alle etablieren können?
Ich würde sagen, der erste Lifehack ist das viel gebrauchte Wort und für manche können es auch schon nicht mehr hören, der Achtsamkeit.
Ja.
Aber Achtsamkeit bedeutet, mir zu überlegen, worüber freue ich mich? Die Freude zu sehen. Wenn ich jetzt hier, ich sehe, Sie haben einen Hund, sehe ich im Hintergrund. Und meine Kollegin Marianne Morczyk, der ich auch das Buch gewidmet habe, die hat mal gesagt zum Beispiel, es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, wie es einem Tier schmeckt. Und es sind so Kleinigkeiten in dieser Freude auch der Wesen, ja, die Blumen, all diese ganzen Dinge, das bringt mich auch immer wieder zurück und mich auch darauf zu konzentrieren, auf das zu konzentrieren, was schön ist. Dinge nicht als selbstverständlich nehmen. Wir essen etwas und das schmeckt gut. Aber das müsste eigentlich nicht so sein. Das ist auch noch mal kurz eine Antwort auf Ihre Frage, ob ich an einen Gott glaube, ja. Mhm. Es könnte ja sein, dass wir essen müssen. Und es hätte alles einen ganz furchtbar grausigen Geschmack. So ist es aber nicht. Es schmeckt alles gut, es ist alles schön gestaltet. Und das ist schon etwas, das ist eine Freude, die da ist. Ich kann mich über einen Sonnenuntergang freuen, über so viele Dinge, wenn ich es mir bewusst mache. Mhm. Wenn ich mir klar mache, dass diese Dinge nicht sein müssten und nicht selbstverständlich sind. Das ist für mich mal das Erste. Und dann Meister Eckhart hat mal gesagt, also auf die Frage, was ist der wichtigste Moment und was ist der wichtigste Mensch, nicht? Und Meister Eckhart sagt, der wichtigste Augenblick ist der gegenwärtige und der wichtigste Mensch ist der dir gerade gegenübersteht. Und das ist aber auch etwas, das verloren geht, weil wir haben heute 10 Menschen gleichzeitig. Einer schreibt gerade auf Instagram, der nächste sendet gerade eine WhatsApp-Nachricht, der dritte ruft gerade an und der vierte ist der mir gegenübersteht. Und das ist etwas, das wir wieder üben und lernen müssen, uns wirklich ganz auf unser Gegenüber zu konzentrieren. Auch das ist ein im Hier und Jetzt Leben, nicht 10 Dinge gleichzeitig machen, weil wir können es gar nicht. Mhm. Und ganz bewusst zu sagen, ich konzentriere mich jetzt nur auf den einen. Und Vielleicht, weil das manches erklärt. Ich habe das einmal gesagt in einem Seminar mit Managern. Und eine Dame sagt zu mir, ja, aber wenn ich gerade etwas mache und dann ruft mich jemand an, dann kann diese Person, die mich da gerade anruft, nicht die wichtigste sein. Was soll ich da machen? Dann sage ich, heben Sie einfach nicht ab. Das ist ganz einfach. Die Person ruft Sie an, um zu probieren, ob Sie Zeit haben. Das ging damals auch noch nicht anders. Und das war's. Niemand zwingt Sie abzuheben, niemand zwingt Sie sofort zu antworten und niemand zwingt mich sofort zurückzuschreiben. Das tue nur ich selber. Und ich denke, damit können wir viel, viel mehr in den Moment kommen. Und als letzte Sache, dass wir uns einfach trotz allem klar machen, es ist unser Leben und das, was hier passiert, letzten Endes, Albert Camus hat mal so schön gesagt, das Leben ist die Summe deiner Entscheidungen. Und genauso ist es. Das Leben ist die Summe dessen, was wir für uns selber entscheiden. Und wir haben in jeder Sekunde die Möglichkeit, eine neue Entscheidung zu treffen. Wenn wir hier sind und nicht irgendwo schon ganz weit weg, wo wir uns überlegen, wenn ich das mache, wird das passieren, dann wird aber das passieren, daraufhin wird Folgendes eintreten. In dieser Zeit bin ich woanders.
Ihr Lieben, die letzten 4 Minuten könnt ihr sofort zurückspulen an dieser Stelle und gleich nochmal anhören und dann vielleicht nochmal zurückspulen und anhören, weil da war so viel Wertvolles drin. Es sind doch einfach auch die kleinen Dinge, die eigentlich ja so logisch sind und trotzdem im Alltag total untergehen. Und ich fand es so schön, was Sie als zweiten Punkt gesagt haben, weil wirklich zu 100% beim anderen zu sein, ist etwas, das auch ich erst in den letzten 4 Jahren gelernt habe. Bis dahin dachte ich immer, ich sei jemand, der gut zuhört, aber das stimmte gar nicht. Ich war vor allem jemand, der gute Ratschläge geben konnte und eigentlich gar nicht den Raum halten konnte für mein Gegenüber, weil ich immer super Tipps hatte und gar nicht wirklich zugehört habe und mittlerweile doch eigentlich jeden Tag aufs Neue die Erfahrung mache, dass das größte Geschenk, das ich einem Menschen machen kann, meine eigene Präsenz ist. Also wirklich in dem Moment bei ihm zu sein und aufrichtig und aufmerksam zuzuhören, auch ohne ihm gleich meine Denkweise überzustülpen. Und das gehört ja fast irgendwie in die Grundschule wieder. Also sowas dürfen wir eigentlich echt von Grund auf lernen. Glauben Sie, dass wir das mal konnten?
Ich glaube, wir konnten es und ich glaube, wir können es auch. Und auch da, weil Sie mich nach Lifehacks gefragt haben, das ist ja...
Das ist ein schreckliches Wort übrigens.
Ja, es ist ein schreckliches Wort, das stimmt.
Aber Tipps ist aber auch so schlimm.
Es beschreibt, es ist ja niemand davor gefeit. Das hat ja sehr viel, das ist ja, glaube ich, trotzdem eine Sache, die in uns drinnen ist und die sehr viel mit Evolution und so weiter zu tun hat.
Ja.
Aber ich selber frage mich zum Beispiel immer, jemand erzählt mir was und ich möchte dem sofort auch etwas erzählen. Ich möchte dem erzählen, jemand erzählt mir seine Reiseerlebnisse. Und sofort habe ich den Drang, ich möchte ihm das auch meine Erlebnisse erzählen. Und dann frage ich mich, warum will ich das?
Oh,
warum
sehr gut.
Ist mir das wichtig? Und dann komme ich drauf, es ist doch eigentlich völlig egal, ob der andere von meinen Reiseerlebnissen weiß oder nicht. Wenn die Zeit dazu sein wird, dann werde ich sie erzählen. Und stelle fest, es ist genau so etwas, nicht dieses mehr haben wollen, Anerkennung haben wollen. Aber warum ist mir das wichtig?
Und was Sie eingangs gesagt haben, finde ich auch nochmal wichtig. Also auch damit beschäftigt sich ja zum Beispiel die positive Psychologie. Und gerade im Buddhismus ist ja auch, da sind ja auch viele Psychologen mittlerweile, lassen ja die buddhistische Philosophie in ihre Arbeit mit einfließen. Ein Dankbarkeitsjournal oder ein Tagebuch oder sich einfach kurz mal abends hinzusetzen und den Fokus auf 3 Dinge und seien sie noch so klein, ein guter Kaffee, eine nette Begegnung im Supermarkt oder ein leckeres Stück Käse, verändert doch auch sehr den Fokus und hilft uns, das Bewusstsein so ein bisschen zu verändern, weil es ja irgendwie auch scheinbar, zumindest in der westlichen Welt, so ein Teil des Menschseins zu sein scheint, dass erstmal irgendwie alles blöd ist. Aber vielleicht ist gar nicht alles blöd, oder?
Ich glaube, dass gar nichts blöd ist. Ich glaube, dass einfach, wie gesagt, die Frage ist, worauf richte ich den Fokus?
Genau.
Und das ist, ich persönlich habe mir zum Beispiel angewöhnt, jeden Abend vor dem Einschlafen mir zu überlegen, was habe ich selber heute gut gemacht? Also wofür bin ich dankbar, aber auch für das, was, das kann ein gutes Gespräch gewesen sein, ein gutes Seminar, das ich gemacht habe. Es ist ganz egal. Weil es gibt eine Sache, die meisten Menschen, glaube ich, nicht bewusst ist oder die sie vielleicht gar nicht wissen. Und das hat auch mit der Meditation zu tun, die Sie vorher angesprochen haben. Eine Sache, die wir oft denken, egal in welcher Form, sei es, dass wir sie oft hören, sei es, dass wir sie uns selber oft denken, verändert nachweislich, und das muss ja auch so sein, etwas in unserem Gehirn. Das heißt, es fixiert sich. Wenn ich denselben Blödsinn, also ich sage jetzt irgendeine Sache, die absolut gesehen falsch ist, oft genug höre und oft genug denke, dann gehe ich davon aus, dass sie richtig ist. Und das Gleiche gilt aber auch für die Dinge, die ich über mich und die Welt denke. Deswegen ist es ja so gefährlich, wenn wir ständig schlechte Nachrichten lesen. Wir lesen nur noch von Krieg und von Krisen, allein dieses Wort und so weiter. Was soll eine Krise sein? Ja, und das Leben geht einfach weiter. Aber wir verstehen es und es löst etwas in uns aus. Und hier finde ich es für mich persönlich immer ganz wichtig, bewusst gegenzusteuern. Mhm. Und ich sage jetzt einmal, das zu überschreiben und eben justament mehr schöne Dinge zu denken und zu sehen, die ja da sind. Mhm. Die verschwinden ja deswegen nicht. Als mich von dem reinziehen zu lassen, wie teuer und wie dieses und wie jenes und wie ich weiß nicht, was alles ist. Mhm. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt.
Wie oft meditieren Sie?
Meistens in der Früh, aber ich bin jetzt auch da, ich sage immer, nicht der klassische Meditiermensch, der sich wohin setzt. Ich bin ein Träumer, das bin ich so oder so. Mhm. Schön. Sonst könnte ich keine Bücher schreiben. Jemand hat mal gesagt, wenn du betest, dann sprichst du zu einer Quelle. Und wenn du meditierst, dann spricht diese Quelle zu dir. Und für mich ist Meditation einfach die Fähigkeit, alles loszulassen und die Dinge kommen zu lassen. Das ist für mich die Meditation. Also auch nicht mal unbedingt Fragen zu stellen, sondern einfach in die Leere hineinzuhören, was hier kommt. Das ist meistens in der Früh, wenn ich aufwache, so eine halbe Stunde. Aber auch beim Gehen zum Beispiel. Also für mich, ich gehe sehr, sehr viel zu Fuß. Also ich in guten Tagen 25, 30 Kilometer, im Schnitt so 50. Ich brauche das.
Wow.
Ich brauche das. Und da kann ich nichts anderes machen. Und da gibt's auch in dem Sinn nichts zu tun. Und das ist für mich eigentlich die Hauptform meiner Meditation.
Reich wie Buddha, was ein gutes Leben wirklich braucht. Das neue Buch von Bernhard Möstl erschien bei Knauer, packe ich euch natürlich in die Shownotes. Was braucht denn für Sie ein gutes Leben heute?
Ich denke, all die Dinge, über die wir in der letzten Stunde gesprochen haben, zuerst einmal das Bewusstsein für ein gutes Leben, die Bereitschaft zu sagen, egal was außen passiert, mein Leben ist gut, weil ich will, dass es gut ist. Und auf der anderen Seite eben, ich sage jetzt mal, diese vielen, ich mag diesen Ausdruck kleine Wunder nicht, weil es gibt keine kleinen und keine großen Wunder. Die Bereitschaft, all diese Dinge zu sehen, diese ganzen Geschenke zu sehen und diese ganzen Geschenke anzunehmen, die wir bekommen, die wir jeden Tag bekommen, die wir von der Natur bekommen haben, die Möglichkeit zu sehen, etwas zu verändern zu können. Dankbar zu sehen, wow, es hört mir jemand zu, das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Dass ich könnte den Mund aufmachen und da kommt nur Schwachsinn raus. Ist nicht so. Die Menschen hören mir zu. Ich kann etwas verändern. Ich kann Menschen zum Nachdenken bringen. Ich kann Menschen in die Freude bringen. All diese Dinge. Das ist es, was für mich persönlich ein gutes Leben braucht. Mhm. Und natürlich auch das ständige Bewusstsein, dass wir nicht wissen, wie lange wir leben werden. Dass jede Sekunde, jeder Atemzug, den wir bekommen, ein Geschenk ist.
Mhm. Dann ist das wahrer Reichtum.
Für mich ja.
Ich habe noch eine Anschlussfrage, weil ich ja auch mit sehr, sehr vielen Menschen mittlerweile in Kontakt bin und arbeite und Seminare gebe und so weiter. Und jeder will ankommen und jeder will, dass es, was auch immer das ist, endlich vorbei ist und dass dann alles nur noch wundervoll ist und dann gibt es überhaupt gar keine Herausforderungen mehr und alles ist schön und leicht. Und ich versuche den Menschen immer wieder zu vermitteln, die ersten Türen, die sich öffnen, sind die Türen des Bewusstseins, weil wir können nicht in die Heilung bringen, sag ich jetzt mal, was im Dunkeln ist, sondern nur, was ins Licht kommt, in unser Bewusstsein kommt. Alles, was im Unterbewusstsein seine unglaubliche Macht ausspielt, das ist halt einfach unheimlich schwierig. Würden Sie dem zustimmen, dass es immer mit Bewusstsein beginnt?
Bewusstsein ist letzten Endes alles, weil Bewusstsein ja meine Wirklichkeit erzeugt. Ich sag mal, die Frage ist ja nicht, wir entscheiden ja nicht aufgrund von Tatsachen. Wir entscheiden immer auf Basis dessen, dass wir für Tatsachen halten. Daher finden wir auch die Dinge logisch und erklärbar und so weiter. Damit meine ich, vor 500 Jahren waren die Menschen der Meinung, die Erde ist eine Scheibe. Das war für sie ganz selbstverständlich. Daher war auch klar, dass die Sonne ins Meer fällt. Also man konnte ja alles damit erklären. Das einzige Problem, es ist halt leider falsch. Die Erde ist keine Scheibe. Und das ist aber nur die Frage, was in meinem Bewusstsein ist und was letzten Endes ich in mein Bewusstsein hineinlasse. Das ist ja auch dort, wo ich jemanden manipulieren kann, wo ich jemanden kränken kann. Weil wenn Sie jetzt das Mikrofon abdrehen und Sie sagen, na, eigentlich war das das unnötigste Gespräch, das ich je hatte, ich weiß das aber nicht, dann kommt das nicht in mein Bewusstsein und ich werde hier mit der freudigen Idee weggehen, wir hatten ein tolles Gespräch. Ja, Bewusstsein ist alles. Bewusstsein ist der Schlüssel. Dort, wo das ist, was ich für Wahrheit halte, für Wirklichkeit halte, wo meine Ressourcen liegen. Es nützt nichts, wenn ich was kann, wenn es mir nicht bewusst ist. Ich sage immer, es hat einmal jemand gesagt, ein Tiger-Tompteur hat einmal gesagt, wenn Tiger ein Bewusstsein hätten, dann würde ich durch den Ring springen.
Allerdings.
Durch diesen Reifen. Und so ist es auch. Ja.
Ja.
Und das ist das Bewusstsein. Und ich würde noch gerne eine Sache ergänzen.
Gerne.
Zu dem, was Sie gerade sehr schön gesagt haben, dass Menschen sagen, ja, wann ist das jetzt alles vorbei und alles leicht und so weiter. Jemand, der so denkt, übersieht etwas. Er ist ein Opfer oder er sieht sich als Opfer. Mhm. Weil auch ich habe eine Rolle in dem ganzen Spiel. Und daher muss ich mich mal fragen, als allererstes, was tue ich denn dafür, dass die Dinge so werden, wie ich sie gerne hätte? Oder weiß ich immer nur, was mir nicht passt? In dem Moment, ich sage, die Dinge müssen von selber werden, habe ich nichts mehr zu reden. Und ich sage immer, wenn mir jemand sagt, ich hoffe, sage ich, wer hoffen muss, hat die Kontrolle verloren. Mhm. Wenn ich hoffen muss, dass das so passiert, dann heißt das, ich hoffe, dass es morgen das Wetter schön wird. Da kann ich tatsächlich nichts tun. Aber das ist etwas, das ich mir abgewöhnt habe, zu sagen, ich hoffe etwas. Weil ich eben das Bewusstsein dafür habe, dass auch ich selber oder zu einem ganz großen Teil ich selber mitbestimme, wie mein Leben ist.
Mhm. Und häufig ist es ja auch so, dass wir von uns selber ein viel kaputteres Selbstbild haben, als es der Wahrheit entspricht. Und sehr viel mehr in uns doch unversehrt ist, als vielleicht die Traumata der Vergangenheit trägt. Und auch da dürfen wir vielleicht lernen, einen objektiveren Blick auf uns selbst zu entwickeln.
In unserem eigenen Interesse.
Ganz genau. Also Herr Möstl, ich möchte Ihnen sagen, dies war nicht das überflüssigste Gespräch meines Lebens, sondern das war ein ganz besonders kluges und herzenswarmes und wirklich tolles Gespräch. Und ich hoffe, dass wenn Sie heute Abend schlafen gehen und den Tag Revue passieren lassen, dass Sie sich auch darüber freuen, dass Sie hier uns so viele tolle Inspirationen und so wunderbare Gedanken geteilt haben. Reich wie Buddha heißt Ihr neues Buch. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen nur das Allerbeste. Und vielleicht gibt's mal eine Fortsetzung, würde ich mich auch freuen.
Dankeschön, das mit dem tollen Gespräch darf ich zurückgeben.
Alles Gute Dankeschön. Für Sie. Und natürlich danke ich zum Schluss wie immer euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast teilt. Wir haben übrigens schon seit Oktober 2020 über 2 Millionen Streams und Downloads. Und ehrlich gesagt, das finde ich einen ziemlichen Knaller. Kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Am kommenden Dienstag, dem 21. Mai, gibt es das nächste Live-Webinar mit mir. Ich möchte an diesem Abend mit euch darüber sprechen, warum wir auf unserer Heilungsreise nicht nur alte Überlebens- oder auch Kompensationsstrategien hinter uns lassen, sondern gar nicht so selten auch alte Beziehungen und Freundschaften. Ich finde es sehr hilfreich, darauf eingestellt zu sein und damit zu rechnen und auch zu begreifen, woran das liegt, also es einordnen zu können, weil dann werden die Dinge häufig doch sehr viel leichter. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, ich packe euch den Link hier in die Shownotes und wenn ihr am Dienstagabend keine Zeit habt, es gibt selbstverständlich auch eine Aufzeichnung. Am nächsten Freitag geht es weiter, dann freue ich mich auf eine Lady aus dem hohen Norden, die schon mal mein Gast war, die Sexologin Jana Welch, also harter Themencut. Jana und ich sprechen über Sex und Leichtigkeit, also es wird spannend. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt bitte gesund und wenn's geht, stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.